Also das Thema Philippi, die Stadt Philippi, nicht Philippus, ne, gibt es ja auch einige von in der Bibel, passt natürlich auch ein bisschen so zu dem, was wir haben, wenn wir die Puzzlepredigt machen. Da sind wir auch im Philipperbrief, können wir ein bisschen gucken, wie das damals war, als Apostel Paulus dorthin gereist ist, nach Philippi. Ja, fangen wir jetzt mal an. Und das Ganze beginnt in Apostelgeschichte Kapitel 16. Das ist immer, wenn die Verse einzeln dastehen, immer Apostelgeschichte Kapitel 16. Und ja, wenn andere Bibelstellen zitiert werden, dann steht da drunter dann die Bibelstelle. Apostelgeschichte Kapitel 16, 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in der Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien gezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Ja, hier haben wir so eine Karte, und können wir also quasi sehen, dass Paulus und seine Begleiter, die hatten die Absicht, das Wort in Asien zu predigen. Und Asien ist nicht der gesamte Kontinent früher gewesen, oder nicht nur, sondern das war hier, den Kursor kann man leider nicht hier sehen, also das war, wie man sieht, im Westen der heutigen Türkei vor allem die Landschaft Asien, das war die Provinz Asia, und erweitert könnte man, heute sprechen wir von Kleinasien, das ist fast die Türkei ungefähr, könnte man sagen, Kleinasien, vom territorialen Ausdehnung her. Die wollten also das Wort in Asien predigen, aber der Geist Jesu hat sie nicht gelassen. Hier können wir noch lernen, dass der Geist Jesu also gleichbedeutend mit dem Heiligen Geist ist, nicht? An einer anderen Stelle steht geschrieben, wer Jesu Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also der Heilige Geist wird wohl auch als Geist Jesu bezeichnet in der Bibel. Und ja, wir selber können manchmal die Idee haben, dass etwas eine gute Sache ist. Ne? Paulus und seine Begleiter wollten gerne das Wort des Herrn in Asien predigen. Aber der Herr hat gesagt, nee, Asien, das ist nicht der richtige Ort für dich, und hat sie daran gehindert, dass sie das Wort in Asien predigen. Dann geht es weiter in Vers 9. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ja, hier können wir als erstes natürlich feststellen, dass Gott sagt, Asien ist nicht der richtige Ort, um jetzt zu missionieren, Paulus. Geh rüber nach Mazedonien, nach Europa. Und wir sehen, dass Gott uns manchmal im Leben einen Weg versperrt, den wir selber für gut halten. Das ist eine gute Sache, das Evangelium in Asien zu predigen. Aber Gott sagt, nein, das ist nicht der beste Weg. Und er führt uns dann auf einen besseren Weg noch, als wir vielleicht uns ausgemalt haben. Nicht? Das ist ja so, dass unser Wissen begrenzt ist. Aber Gott, der kennt nicht nur die jetzige Situation vollkommen, sondern er weiß auch, was in Zukunft geschehen wird. Und wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, Asien oder auch Kleinasien, fiel bald schon, einige Jahrhunderte nach dem Römischen Reich, nicht unter die Herrschaft des Islam. Und wenn jetzt nur in Asien missioniert worden wäre, hätte der Islam wahrscheinlich einen Großteil an Missionsarbeit geblockt, so nachdem die da die Kontrolle hatten. Das Byzantinische Reich hielt sich noch bis 1500 ungefähr, also bis 1453. Aber viel konnten die nicht an Missionsarbeit danach mehr leisten, nachdem die gefallen sind. Und gerade nach 1453, wissen wir, ist die Welt quasi für Europa geöffnet worden, indem sie das Zeitalter der Entdeckung hatten und nach Amerika reisen konnten, nach Australien und auch in Sub-Sahara-Afrika das Evangelium verbreiten konnten. Und Gott hat dann die Völker Europas benutzt, um das Evangelium in der gesamten Welt zu verbreiten, nicht? Also sowohl das Evangelium in Amerika wurde durch europäische Völker verbreitet, als auch in Australien und auch in Sub-Sahara-Afrika, also unterhalb der Sahara, das Afrika, ne, wurde von europäischen Missionaren das Evangelium verbreitet und auch in Asien waren es europäische oder amerikanische Missionare, die das Evangelium gebracht haben. Also hier hat Gott Europa als Schlüssel quasi genommen, um die Welt aufzuschließen. Nicht? Hier hat er die Botschaft verbreiten lassen. Nun sehen wir hier in Vers 11, wir fuhren von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien. Eine Kolonie in dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Hier können wir so eine Karte sehen und hier sehen wir die Missionsreise von Paulus und Troas, das ist hier, wir sind dann rübergefahren nach Philippi, das ist also im heutigen Griechenland. Mazedonien heutzutage, was wir kennen als Staat Mazedonien, ist gehörte nur zum Teil zu dem, was zum antiken Mazedonien gehörte. Das antike Mazedonien mit den großen Städten Thessaloniki, Philippi und so, das ist heute alles Griechenland immer noch, nicht? Die haben ihre, also eine Region in Griechenland heißt auch Mazedonien. Es gibt auch einen gewissen Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien. Und Neapolis, also hier gibt es auch die Stadt Neapolis. Und das bedeutet einfach nur Neustadt auf Griechisch. Ne? Neer, neu und Polis, Stadt. Also es gibt auch Neapel, natürlich kennen wir Neapolis in Italien. Das ist auch Neustadt. Wahrscheinlich gibt es auch in Deutschland mehrere Neustädte. Hier habe ich noch aus dem Bibellexikon so ein paar Informationen über Philippi. Ich lese das mal vor. Philippi, das war die bedeutendste Stadt im Ostteil Mazedoniens. Aber die eigentliche Hauptstadt war Amphipolis. Und Philippi liegt etwa 15 Kilometer nordwestlich der Hafenstadt Neapolis. 42 vor Christus hatten Marcus Antonius und Octavian bei Philippi die Cäsarmörder Brutus und Cassius besiegt. In Erinnerung daran erhob Augustus die Stadt zur Kolonie. Also Kolonie bedeutet, dass römische Veteranen dort angesiedelt wurden. Neben den römischen Veteranen und der griechischen Bevölkerung, die dort vorher gelebt hat schon, lebten in Philippi eine Anzahl Juden, die aber keine Synagoge, sondern nur einen Gebetsplatz besaßen. Das werden wir auch gleich noch sehen in der Apostelgeschichte. Hier verkündigten Paulus und Lukas das Evangelium und es entstand die erste Gemeinde in Europa. Das ist so der Anfang vom christlichen Europa, könnte man sagen. Und kann man sich auch vorstellen, welche Art von Menschen dort lebte, nicht? Die Griechen, von Philosophie vielleicht geprägt und Handel, und die römischen Veteranen, das waren wahrscheinlich raue Typen, nicht? Die im Militär gedient haben und auch auf Geld aus waren. Die römischen Soldaten früher, die haben jetzt nicht unbedingt aus patriotischen Gründen gekämpft, sondern erstens konnten sie Privilegien durch den Dienst der Armee erwerben und zweitens hatten sie ein gutes Auskommen im Vergleich zu dem, was vielleicht Bauern oder so erwirtschaftet haben normalerweise. Also das waren raue und auf Geld fokussierte Typen und dann natürlich noch die Juden, die dort waren. Aber Gott hat gesagt, dass Paulus dorthin soll und dort das Evangelium verkündigen soll. Lesen wir mal weiter, ab 13. Und am Schabbat gingen wir hinaus vor das Tor an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, das ist in Kleinasien, auch haben wir auf der Karte gesehen, nicht? Die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an dem Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. In gewisser Weise wisst ihr, die erste Christin Europas, Lydia, war eine Frau aus Kleinasien. Thyatira ist in Kleinasien. Nicht? Da wollten Paulus und seine Begleiter ja eigentlich hin. Also das war die erste Christin Europas. Und sie und ihr Haus sind dann gläubig geworden. Und aus Paulus Sicht könnte man jetzt sagen, oh, das ist ja gut gelaufen, nicht? Die Reise war sofort erfolgreich. Sie finden eine Frau, die das Evangelium angenommen hat. Sie ließ sich taufen und wurde gleich gerettet. Und hat sich so gefreut, dass sie Paulus und seine Begleiter dazu drängte, zu ihnen nach Hause zu kommen. Hat ihnen ihre Gastfreundschaft gezeigt. Und Da kann man ja sagen, so, der Herr hat den Weg nach Asien versperrt, aber es war ja gut, dass wir nach Europa gekommen sind, nicht? Hat Paulus bestimmt gedacht, hat sich gefreut. Und alles sah gut aus, erstmal. Nun, es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Die brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zur selben Stunde. Also hier sehen wir jetzt, dass die ersten Unannehmlichkeiten kommen. Also da läuft nicht alles immer optimal, nicht? Da hat man jetzt so eine Frau, die im Grunde genommen belästigt. Und interessanterweise schreit sie aber die Wahrheit, nicht? Das sind ja die Apostel gewesen, die das Weg zum Heil verkündet haben. Also die Dämonen wissen genau, dass der Weg zum Heil ist und scheinen mit der Wahrheit trotzdem die Leute von der Wahrheit abhalten zu wollen, nicht? Vielleicht sollte das, also ich weiß nicht, warum der Dämon so rumgeschrien hat, vielleicht ist das wie so ein Psychowirken, oder vielleicht hätte der Dämon das bezeugt auch und sollte Menschen zum Herrn führen, weil der Herr ihn gezwungen hat dazu. Wie das genau ist, wissen wir nicht. Aber auch mit Dämonenbesessene können also hier die Wahrheit sprechen, nicht? Allerdings fand Paulus die Art und Weise, wie das da vonstatten ging, also wie die Frau von der Wahrheit sprach, jetzt nicht so gut, nicht? Hier steht, dass er unwillig wurde. Im Griechischen steht, dass er aufgebracht war oder sich geärgert hat oder das nicht mehr ertragen konnte. Also das war schon sehr anstrengend für ihn und sehr nervig, dass die Frau da die ganze Zeit rumgeschrien hat und ihn verfolgt hat, nicht? Und dann hat Paulus aber im Namen des Herrn ein Wort gesprochen und der Geist aus der Magd ausgefahren. Also sehen wir erste kleine Probleme, aber kein großes Hindernis. Er konnte im Namen des Herrn diesen Geist austreiben und die Frau war befreit von dem Geist. Also auch hier sehen wir, dass im Grunde genommen konnte man bis jetzt mit der Reise zufrieden sein. Lief ja alles ganz gut soweit, nicht? Auch wenn es Unannehmlichkeiten gab schon. Tja, und nun gibt es ein richtiges Problem. Denn als ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Also hier sehen wir die römischen Militärveteranen, nicht? Die haben das römische Bürgerrecht gehabt und das Problem ist jetzt quasi, die haben kein Geld mehr durch diese besessene Frau gemacht, nicht? Die sind wütend darüber, dass die Frau nun nicht mehr als so eine Art Orakel oder so in der Gegend dienen kann und die damit haufenweise Geld machen. Auch heute wird ja von vielen Menschen vielleicht auch einfach aus Geldgier Okkultes und Spirituelles oder so verkauft, angeboten, einfach nur um Gewinn zu machen, auch wenn die vielleicht gar nicht daran glauben. Manche Menschen verkaufen trotzdem okkulte oder spirituelle Sachen und am Ende sehen wir aber trotzdem, dass da hinter eine echte Realität steckt, nicht? Da war wirklich eine besessene Frau gewesen. Also auch wenn man vielleicht nur aus Geldgier spirituelle Sachen irgendwo kaufen kann, weil jemand das aus Geldgier verkauft, ist trotzdem so, dass das trotzdem gefährlich ist, nicht? Und ja, die haben jetzt keinen Gewinn mehr gemacht. Und leider sehen wir auch an diesen Menschen, dass Geld machen wichtiger war als das wohl der Markt, nicht? Dieses ihrer Markt. Die wollten lieber, dass sie mit dem Geist da besessen ist und den Gewinn bringt, als dass die Frau befreit ist von dem Geist und ein freies Leben führen kann, ohne in Knechtschaft zu sein durch diesen Geist. Eigentlich hätten die Herren sich ja freuen sollen, aber das war leider nicht so gewesen. Nun, wir sehen denn hier, die haben wir, also wir griffen und auf den Markt geschleppt vor dem Vorstehern der Stadt. Und das erleben wir leider häufiger, dass böse Menschen die Obrigkeit benutzen, um Christen zu verfolgen. Oder manchmal auch einfach nur, um selbst Ungläubigen Böses anzutun. Immer, wenn man einen Menschen schaden will, das haben wir auch hier in Deutschland ganz oft, dass ein Anwalt dann eingeschaltet wird oder so, um Menschen fertig zu machen. Also die Obrigkeit wird leider oft benutzt, um Menschen Böses anzutun. Und das sollte eigentlich nicht so sein, denn der Herr hat die Obrigkeit aus einem anderen Grund eingesetzt. Nicht? In Römer 13, in die Verse 1 bis 7 können wir lesen, warum Gott die Obrigkeit eingesetzt hat. Ne? Nicht damit diejenigen, die Gutes tun, bestraft werden, sondern hier steht ab Vers 13, Römer 13, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind ein Schrecken für das gute Werk, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allem, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also eigentlich hat Gott die staatliche Obrigkeit nicht zum Schlechten für uns eingesetzt, nicht, wenn wir manchmal gucken, wie Christen verfolgt werden in Nordkorea oder so, sondern das Prinzip der staatlichen Obrigkeit ist dafür da, damit alle Menschen geschützt werden, auch schwache Menschen. Sonst könnten ja einfach die Stärkeren kommen und die schwachen Menschen herumschubsen, wie es ihnen gefällt, ohne dass sie irgendeinen Schutz haben. Und Gott wollte das nicht. Gott wollte, dass das alles geregelt und ordentlich zugeht und dass auch die Schwachen einen Schutz haben. Und das ist eigentlich dafür wurde eigentlich die Obrigkeit eingesetzt und darum sollen wir der Obrigkeit auch auf jeden Fall untertan sein und der Obrigkeit gehorchen, solange sie Gottes Worten nicht widerspricht. Nun können wir gucken, wie es weitergeht. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ins Gefängnis und befahlen den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Ja, das war der Herr gewesen, der Paulus nach Mazedonien gerufen hat, nicht? Allerdings, wenn man sich jetzt die Situation anguckt, dann sieht es menschlich gesehen überhaupt nicht gut aus, nicht? Also, die Volksmenge war gegen Paulus und Silas gewesen. Die, sag ich mal, Herren der Magd hatten die angeklagt. Und die Hauptleute haben sie mit Ruten geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Das erschien jetzt nicht gerade als Ort, also ein Ort zu sein, an dem das Evangelium verkündigt werden kann, nach menschlichen Ermessen. Nicht? Das sah eher so aus, als ob die nicht besonders bereit sind, das Evangelium anzunehmen. Aber der Herr hatte sie ja dahin geschickt, also haben Paulus und Silas wahrscheinlich weiter auf den Herrn vertraut. Denn wenn wir gucken, wie die damit umgegangen sind, dass die so behandelt wurden, haben nicht gefragt, Herr, warum hast du hier hingeschickt, das ist ja furchtbar hier, das funktioniert ja gar nicht, wir wurden ja ins Gefängnis geschmissen. Sondern man sieht, als sie im Gefängnis waren, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Also obwohl die jetzt in so einer schweren Situation waren und obwohl das nicht einfach so war, sondern der Herr sie auch noch da reingeschickt hat, nämlich der Herr hat ja gesagt, die sollen nach Mazedonien gehen, haben die den Herrn trotzdem lieb gehabt und den Herrn keine Vorwürfe gemacht und haben dem Herrn Lob gesungen. Ja, und der Herr zeigte durch das große Erdbeben, dass er die Zügel der ganzen Situation in der Hand hatte, Zügel im Sinne von Bänder, die wurden ja gefesselt und der Herr habe die Zügel in der Hand, nicht? Und nicht die Volksmenge konnte entscheiden, ob dieses Evangelium in Europa verkündigt wird und auch nicht die Obrigkeit konnte darüber bestimmen, sondern der Herr war es, der entschied, ob das Evangelium verkündigt wird in Europa oder nicht, nicht? Und als die Obrigkeit ihn eingesperrt hat, hat der Herr sie freigelassen wieder. Und Der Kerkermeister, der konnte gerade noch vom Selbstmord abgehalten werden, denn ich denke, das ist jetzt im römischen Gesetz so gewesen, dass wenn ein Kerkermeister seinen Gefangenen, also verloren hat, weil ja die Türen offen standen, dann hat er mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt. Da dachte er wahrscheinlich, dann bringe ich mich lieber schnell selbst um, bevor das die Regierung macht. Und im römischen Reich war übrigens Selbstmord auch als ehrenhaft angesehen worden, also ein ehrenhafter Tod. Und ja, kann man sich denken, dass er in so einer Situation keine Hoffnung mehr hatte, ne? Wenn alle Türen offen stehen und die Gefangenen keine Fesseln mehr haben. Und da werden bestimmt nicht nur Christen also drin gesessen haben, sondern auch Kriminelle, die normalerweise ja jede Gelegenheit zur Flucht gerne nutzen, nicht? Ja, und ich denke auch, also, dass das war das größere Wunder für den Kerkermeister. Also das Erdbeben, ne? Das ist natürlich anschaulicher oder beeindruckender vielleicht auf den ersten Blick, dass er die ganze Erde gebebt hat, dass die Fesseln abgesprungen sind, die Türen aufgegangen sind. Aber wahrscheinlich war es für den Kerkermeister noch ein viel größeres Wunder, dass diese kriminellen Gefangenen, die dort einsaßen, einfach in ihren Zellen geblieben sind, nicht abgehauen sind, nicht? Da sieht man auch, dass dass der Herr in deren Herzen gewirkt hat. Und das wird auch beim Kerkermeister bestimmt einiges ausgelöst haben, dass er gesehen hat, so, dass nicht nur der Herr also diese Türen aufgesprengt hat, sondern dass die Gefangenen auch dort geblieben sind. Ja, und das hat ihn bereitet, zu erkennen, dass Gott, der das gemacht hat, der Gott von Paulus und Silas, nicht einfach nur irgendein weiterer Götze ist, oder so, also den die Römer hatten, ja auch viele Götter, die angebetet haben, was eigentlich Dämonen waren, wie die Bibel sagt, sondern dass dieser Gott anders ist und dass der Gott die Kontrolle über die Welt hat und ihr Geschehen. Und wir lesen ab Vers 29 dann: Aber er forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder, und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Das ist natürlich für jeden Menschen die allerwichtigste Frage in seinem Leben, so: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und Paulus und Silas haben jetzt nicht gesagt: Ja, wir haben dann ein Gesetz, komm her, wir lernen dich das Gesetz und das musst du halten, dann wirst du gerettet. Oder sei ein guter Mensch und du wirst gerettet. Nicht? Denn wir wissen, es gibt keine guten Menschen im absoluten Sinne. Nur relativ kann ein Mensch zeitweise was Gutes tun, aber insgesamt ist jeder Mensch schlecht und verdorben vor Gott. Also er konnte nicht einfach mit irgendwelchen Sünden aufhören, um dann gerecht zu sein. Er konnte nicht einfach ein Gesetz halten, um gerecht zu sein. Oder irgendwie Geld spenden, um gerecht zu sein. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, und das war die, den Herrn Jesus Christus zu glauben, und dann würde er gerettet werden und hat auch die Verheißung bekommen, dass auch sein Haus dann gerettet werden wird. In Römer 4, von Vers 1 bis 8 können wir lesen, wie ein Mensch rechtfertigt wird. Und hier steht geschrieben: Was wollen wir denn sagen? Hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleische nachgefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Das ist, was wir auch in Jakobus lesen, dass Abraham wurde aus Werken gerechtfertigt, aber nicht vor Gott, sondern konnte vor den Menschen gerechtfertigt werden durch seinen Werken. Und wir können auch sehen, dass damals, als Abraham gelebt hat, manche sagen, in Römer ist von Gesetzeswerken die Rede gewesen, aber als Abraham gelebt hat, der aus Werken rechtfertigt wurde, da gab es noch überhaupt gar kein Gesetz. Nicht? Das war, bevor es das Gesetz überhaupt gab. Und ab Vers 3 dann weiter: Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Also alles, was wir vom Herrn machen, an guten Taten, die bekommen wir vom Herrn bezahlt. Aber wenn wir das in unsere Errettung mit einbringen wollen würden, dann würde unser Gesamtbild sein, dass wir ein schlechter Mensch sind, nicht? Wenn wir aber durch den Herrn Jesus Christus allein aus Glauben gerettet sind, können wir mit unseren guten Taten, die wir auf Erden machen, Lohn von Gott empfangen. Also das ist von Gott getrennt so. Der Lohn, den man für seine guten Werke bekommt, und die Errettung, die man allein aus Gnade und Glauben an den Herrn Jesus Christus bekommt. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also hier wird nochmal ganz klar gesagt, in Bezug auf die ewige Rechtfertigung vor Gott, dürfen wir gar keine Werke tun. Wir dürfen natürlich Werke hier auf Erden tun, wir dürfen nicht vor Gott bringen und sagen, darum bin ich gerecht vor dir, oder das hat irgendwas mit meiner Gerechtigkeit zu tun, sondern allein der Glaube an den Herrn Jesus Christus, ohne Werke, ohne eigene Leistung, der ist es, der uns vor Gott rechtfertigt. Und wenn wir das machen, dann werden wir vor Gott durch unseren Glauben gerechtfertigt. wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott die Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Nicht? Durch das Opfer Jesu Christi können all unsere Sünden ausgelöscht werden und dem kann man nichts hinzufügen, kann man auch nichts von wegnehmen. Der Herr hat alles bezahlt und uns völlig gereinigt und uns vor Gott in einen Stand als Kinder gesetzt, vollkommen rechtfertigt. Und nun geht es weiter in der Apostelgeschichte. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren, und er nahm sie in jene Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus. Ja, für den Kerkermeister sah es jetzt erstmal so aus, als würde durch Paulus und Silas, nicht, und durch das Erdbeben, das der Herr verursacht hat, weil die gefangen genommen haben, der Tod kommen. Nicht? Man könnte ja auch sagen, dass Gott wütend darüber ist, dass die seine Knechte eingesperrt haben und löscht jetzt einfach die römischen Soldaten aus und vernichtet die und der Kerkermeister wird dann zerschmettert hier beim Erdbeben, dem Stein auf ihn rauffällt oder so. Aber das war gar nicht Gottes Ziel. Gott möchte nicht die Menschen verderben, sondern möchte die Menschen hier retten. Und in Wirklichkeit war es so, dass er durch den Herrn nicht der Tod über den Kerkermeister gekommen ist, sondern er hat das ewige Leben bekommen und ist Gottes Kind geworden. Nicht? Und das ist nicht nur ihm passiert, dass er gerettet wurde, sondern auch noch sein ganzes Haus ist mit ihm zusammen gläubig geworden. Sodass man quasi sagen kann, dass für den Kerkermeister ja, das der beste Tag seines Lebens war, so an dem Tag. Und für Paulus und Silas ist auch so geworden, dass sich die Gefangenschaft hier zur Bruderschaft gewendet hat. Nicht? Also, dass sie im Gefängnis saßen, vom Feinden umgeben quasi, ne? Also sehr feindlich gesinnt mehr oder weniger der Kerkermeister. Und jetzt aber sitzen sie mit ihm zusammen bei ihm zu Hause und die sind Brüder geworden. So kann der Herr wirken, nicht? Er kann aus Feinden Brüder machen, aus totgeweihten Menschen, die ewiges Leben haben. Und eigentlich hat der Herr jetzt hier alles zum Besten gewendet, nicht? Also hat sich doch gelohnt, nach Mazedonien zu gehen. Und der Herr hat gezeigt, dass es besser ist, auf ihn zu vertrauen, als nach jeder, sage ich mal, Situation sofort eine Gesamtbilanz ziehen zu wollen. Abgerechnet wird erst am Ende in unserem Leben oder im Lebensabschnitt. Ja, und als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute Rutenträger und sagten, lass jene Menschen los, der Kerkermeister aber richtete dem Paulus diese Worte, die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet, so geht denn jetzt hinaus und zieht in Frieden. Ja, also auch jetzt offiziell, rein formal, juristisch ist auch alles geklärt worden, ne? Die Hauptleute haben jetzt gesagt, okay, ihr könnt gehen, ihr seid frei, die mussten sich keine Gedanken mehr machen, es gibt auch keinen Konflikt mehr mit der Obrigkeit, denn das war ja theoretisch so, dass der Herr die zwar befreit hatte, aber sie haben noch nicht formell die Bestätigung von der Obrigkeit bekommen, dass sie nun frei sind. Aber das haben die jetzt auch bekommen. Also für Paulus und Silas ist alles okay gewesen, alles bestens gewesen. Aber jetzt sehen wir, dass Paulus das nicht einfach so akzeptiert. Nicht? Wir sehen es hier in Vers 37. Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich und verurteilt geschlagen haben, sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus, nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien und sie kamen und redeten ihnen zu und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen mögen. Also Paulus hier an der Stelle reicht es nicht, dass er einfach freigelassen wurde und dass er jetzt vollkommene Wiederherstellung hat, alle Rechte, die er vorher wieder hatte, er konnte wieder frei sich bewegen innerhalb des Römischen Reiches, sondern er bestand darauf, dass die Hauptleute, die ihn entgegen dessen, was dem römischen Gesetzen entsprach und entgegen dessen, was dem moralischen Gesetz entspricht, einfach haben unverurteilt geschlagen, zu ihm kommen und hat von denen quasi eine Erklärung vielleicht dafür verlangt, nicht? Und hier sehen wir auch, die andere Wange hinhalten heißt nicht einfach, dass man überhaupt nicht auf etwas reagiert, was einem zustößt, sondern dass man dem anderen die Möglichkeit gibt, über sein Tun nochmal nachzudenken. Nicht? Also das sehen wir auch bei Jesus, der uns das ja gelehrt hat, dass wir, wenn auf der einen Wange geschlagen werden, die andere Wange hinhalten sollen. Als Jesus geschlagen wurde, sehen wir hier in Johannes 18,23, Jesus aber antwortet zu ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten, wenn aber recht, was schlägst du mich? Ja? Also natürlich sollen wir jetzt nicht jede Kleinigkeit vergelten. Manchmal hält man einfach die andere Wange hin und spricht das Thema nicht mehr an. Aber manchmal kann man auch, wenn man die andere Wange hinhalten, indem man einfach sagt, warum machst du das jetzt? Das war aber keine gute Sache. Indem man nicht sofort mit Rache reagiert, sondern den anderen die Möglichkeit gibt, nochmal über sein Tun nachzudenken. Nicht? Also darum hat der Herr Jesus, denke ich, auch gesagt, so, wenn ich einen auf die andere eine Wange schlägt, halte ihn die andere Wange hin. Da hat er keinen Ping-Pong draus gemacht, sondern wenn er dich dann wieder schlägt, halt ihn wieder die Wange hin und wieder hin. Und dann, wenn er dich dann nochmal schlägt und wenn er mit der Faust schlägt. Sondern es geht darum, dass man nicht sofort rachsüchtig ist, dass man versucht, in Frieden alles mit Menschen zu klären und den Menschen die Möglichkeit gibt, über ihr Tun nachzudenken, was sie vielleicht angetan haben. Ja, und Paulus zum Beispiel hält hier, auch wenn er die Hauptleute zu sich hat kommen lassen, die andere Wange hin, indem er dann davon absieht, die anzuklagen dafür, was sie getan haben. Denn nach römischem Recht hätte er sie theoretisch anklagen können, dass sie einen römischen Bürger ohne Anklage, ohne Verurteilung geschlagen und ins Gefängnis geschmissen haben. Aber wir sehen dann hier, dass Paulus redet mit denen über die ganze Thematik, vielleicht hat er das Evangelium denen verkündigt noch, weiß man nicht. Und dann hat er es gut sein lassen und hat jetzt nicht komplett den Rechtsweg bestritten, den er hätte gehen können. Und darum ist es also, für uns als Christen können wir daraus, denke ich, auch nehmen, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, wenn wir uns auf den Schutz, den wir durch staatliche Gesetze haben, berufen. Nicht? Wenn jetzt jemand kommt und vielleicht mir was Böses antut, darf ich durchaus dem Staat sagen, Entschuldigung, der hat mein Recht verletzt. Nicht? Aber immer überlegend, ist das wirklich so, dass man das nicht anders klären kann? Kann man nicht erstmal die andere Wange hinhalten? Kann man nicht mit den, das werde ich persönlich klären, also wenn der Nachbar vielleicht den Zaun zu hoch gebaut hat und man keine Sonne bekommt, vielleicht nicht unbedingt sofort zum Anwalt laufen oder so. Ja, und dann sehen wir hier, als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Also hier sehen wir, dass Paulus auf jeden Fall nochmal Lydia besuchen wollte, bevor er die Stadt verlässt. Wollte sich nochmal wahrscheinlich von ihr verabschieden, nochmal Gemeinschaft mit ihr haben. Und wo er hier die Brüder ermahnt hat, nicht? Das Wort ermahnen hier, Parakaleo im Griechischen, bedeutet sowas wie bitten, auffordern, ermahnen, ermutigen, trösten, bestärken, einladen, zu Hilfe rufen oder um Hilfe bitten. Also eine ganze Bandbreite, das ist nicht einfach nur, dass er vielleicht die Brüder ermahnt hat im Sinne, ja, achtet darauf, dass ihr richtig wandelt, sondern hat ihr vielleicht auch Kraft gegeben hier, indem er gesagt hat, wir haben jetzt hier vom Herrn dieses Wunder gehabt, der Herr hat hier gewirkt, verkündigt das Evangelium weiter, hat die vielleicht ermutigt. Nicht? Man kann das auch so verstehen, dass er die Brüder darin bestärkt hat, vielleicht in der Stadt weiter Zeugnis für den Herrn zu sein. Und zum Abschluss möchte ich nochmal auf Lydia blicken. Lydia, ihr ist Apostel Paulus begegnet. Und der hat das Evangelium gebracht. Nicht? Heute ist es auch für uns so, dass wir jederzeit Jesus Christus begegnen können, indem wir in die Bibel schauen oder indem wir ins Gebet gehen und zu ihm kommen. Und von Lydia lesen wir, dass sie Paulus aktiv angesprochen hat und ihn genötigt hat, in sein Haus zu kommen. Nicht? Und beim Herrn Jesus Christus ist es anders. Der steht jetzt schon vor unserer Tür und klopft an. Der Herr Jesus steht jetzt schon an unserer Tür und wir können jetzt schon den Herrn Jesus Christus in unser Herzen einlassen. Nicht? So wie in Offenbarung 3, Verse 20 bis 21 geschrieben steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist, was wir heute an Verheißungen haben. Nicht? Wir müssen niemanden finden, wir müssen nicht irgendwo rausgehen, an die Gebetsstätte oder so, um den Herrn Jesus zu finden, sondern der steht jetzt schon an unserer Herzenstür und klopft an, dass wir ihn einlassen können. Und das wollen wir tun, nicht? Und wenn man den Herrn Jesus noch nicht als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, dann kann man den Herrn jetzt reinlassen. Wenn man den Herrn als seinen Herrn und Erlöser schon angenommen hat, können wir uns immer wieder daran erinnern, dass der Herr in unseren Tag kommen kann, dass der Herr in unser Leben kommen kann und uns als seine Knechte recht leiten soll. Amen.